Es gibt Tage, verehrte Hörerinnen und Hörer, da umschattet Trauer die Seele eines Menschen. Wie gelähmt liegen die Nerven. Alles scheint so sinnlos. Warum? So fragt der Mensch. Warum stirbt gerade jetzt mein Partner? Warum ist diese Frau, dieser Mann so böse zu mir? Warum machen die Kinder nicht das, was ihnen so gut täte? Warum komme ich in diesen Unfall hinein? Die vielen Warum zermartern die Seele. Gibt es keine Antwort? Frag nicht warum, so sagte mir ein weiser Mann. Du wirst selten eine Antwort erhalten. Frag vielmehr wozu. Und dann lässt sich zumindest im Nachhinein oft eine sinnvolle Deutung sehen. Auch heute am Karfreitag mögen wir so fragen. Auch den Jüngern wurde keine Antwort gegeben auf ihre Frage nach dem Warum, als sich die Ereignisse überschlugen. Da hatten sie mit Jesus das Paschamahl vollzogen. Er machte schon seit einiger Zeit so eigenartige Andeutungen. Dann fiel er in tiefe Trauer. Einer von ihnen führt die Schergen zu ihm. Noch in der Nacht wurde er von den geistlichen Gerichten zum Tod verurteilt. In aller Frühe folgte das weltliche Urteil. Er wurde gegeißelt und bereits um 12 Uhr hing er am Kreuz, dem Schandpfahl. Kein Gott half ihm. Kein Gott griff ein. Soll es tatsächlich so sein, wie die Feinde laut sagten, er ist ein Scharlatan, Gott steht gar nicht auf seiner Seite. Seht doch, er bleibt am Kreuz hängen. Gott holt ihn nicht herunter. So gilt für ihn wie für alle Gekreuzigten, verflucht, wer am Kreuz hängt. Die Jünger, die auch so denken mussten, verstanden die Welt nicht mehr. Da hing ihr Meister am Schandpfahl. Sie wussten keine Antwort auf die Frage, warum. Sie sind geflohen, einfach abgehauen. Nur einer hielt unterm Kreuz aus. Er unterstützte die Frauen, vor allem die tieftraurige Mutter. Das Ganze war eine Heidenschande. Die Jünger waren gelähmt, traurig. Sie fühlten sich zerstört, ja, verraten. Welchen Sinn soll dieses Sterben haben? Welchen Sinn soll diese grausame Art des Untergehens haben? Ist damit alles zu Ende? War alles nicht nur umsonst, sondern auch ein Irrtum? Der sterbende Herr gibt mit seinen letzten Worten den Anfang einer Deutung. Die Jünger hören es freilich nicht. Mühsam müssen sie später langsam begreifen. Was besagen diese letzten 7 Worte, die uns überliefert wurden? Das erste Wort hebt ihn heraus aus all dem Hass, der ihn umgibt. Seine Feinde keifen und spotten. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der Messias ist, dann steige er herab. Jesus begibt sich nicht auf diese Ebene. Solchem Hass begegnet er mit erbarmender Liebe. Er hat Mitleid mit den Verblendeten. Auch sie sollen zur Einsicht kommen. Auch für sie will er sterben. Auch sie sollen gerettet werden. So betet er:
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Sterbend liebt er noch, auch und gerade seine Feinde. Mitleid erheischend klingt ein zweites Wort.
Mich dürstet.
Sein Mund ist ausgetrocknet. Die Zunge liegt im Gaumen wie eine Scherbe. Er bittet um Erleichterung. Man gibt ihm Essig mit Galle gemischt. Soll es ein Erleichterungsdrang sein oder eine zusätzliche Qual? Jesu Bitte bedeutet wohl mehr. Wie ein Durstiger sich nach Flüssigkeit sehnt, so sehnt er sich danach, allen Menschen zu helfen, sie ins Reich Gottes zu holen, allen Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Und wie er sich das vorstellt, zeigt ein drittes Wort, das uns Lukas übermittelt, dessen ganzes Evangelium unter dem Motto steht: Christus, der Retter, ist da. Dieses Wort ist gesprochen zu einem Verbrecher. Der hat eingesehen: Ich habe alles falsch gemacht, mein Leben ist verpfuscht. Er weiß: Alles, was ich noch tun kann, ist um göttliche Gnade bitten. Und so sagt er: Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst? Und welche Antwort darf er hören?
Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein.
Ein Verbrecher darf mit dem Herrn ins Himmelreich gehen. Ein Terrorist, der einsah, ich habe alles falsch gemacht. Ich möchte, es wäre anders gewesen. Der Herr sagt ihm, es ist anders, weil du dein Herz umgedreht hast. Dein Wille gilt fürs Werk. Die Größe dieses Jesus-Wortes wird uns erst bewusst, wenn wir es in unsere Theologiesprache übersetzen. Jesus spricht diesen Menschen öffentlich heilig. Der Erste, von dem wir wissen, dass er im Reich Gottes ist, der erste Heilige der Kirche also, war ein Verbrecher, der um Erbarmen gebeten hat und dem Erbarmen geschenkt wurde. So weit geht die Liebe Gottes. Ein viertes dramatisches Wort schreit Jesus laut in den Himmel.
Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Es ist der Anfang eines Klagepsalms, des Psalm 22. Wir dürfen annehmen, dass Jesus den ganzen Psalm leise weitergebetet hat. Dort wird das Elend beschrieben, das er wirklich erleidet. Wie ein Wurm muss er sich fühlen, von allen verspottet, wie von Stieren bedroht, von Löwen eingekreist, wie Wasser ausgeschüttet, von den Leuten begafft, geschändet, seine Kleider werden verlost. Doch dann steht auch im Psalm, aber du, Ewiger, bist heilig. Du thronst über dem Lobpreis Israels. Du wirst retten. Du verabscheust nicht das Elend der Armen. Der Geschändete wird mit aller Welt den Lobpreis anstimmen. Denn dem Ewigen gehört der Sieg. So bleibt, preist den Herrn, denn er verabscheut das Elend des Armen nicht. Denn auch dieses Elend steht nicht neben dem Leben. Es kann ein wertvoller Teil des Lebens sein. In einem fünften Wort Jesu vom Kreuz herab wird die Sorge für seine Mutter angesprochen. Dem Johannes vertraut er sie an, dem treuesten seiner Jünger. Ihm sagt er,
Sohn, siehe da deine Mutter.
Und diese beiden unter dem Kreuz, Maria und Johannes, nannte sie später die beiden Jungfräulichen, bilden den Kern der neuen Gemeinschaft der Kirche. Als sechstes Wort ist als vorletztes überliefert,
Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.
Tiefes Vertrauen spricht daraus. Vertrauen, dass auch dieses Leiden, dass auch dieses Verkanntwerden, dass auch die hoffnungslose Situation einen tiefen Sinn hat, weil es Teil des großen Planes ist. Wie der Schatten zum Licht, so gehören Trauer, Leid und Schmerz zum Glück. Wer auf Gott vertraut, der weiß auch dann, wenn er im Schatten steht, dass diesem Schatten das Licht erzeugt hat. Es ist nur etwas dazwischen. Und so kann Jesus den letzten Seufzer ausstoßen.
Es ist vollbracht.
Ein Werk vollendet sich darin. Sein Leben ist abgeschlossen. Es war ein Leben, wie der Ewige sich ein Menschenleben vorgestellt hat. Jede Phase war eng mit ihm verbunden. So wurde in diesem Menschenleben die Erde wieder mit dem Himmel verbunden. Das Todbringende des Schattens ist überwunden. Es darf klar sein, nichts ist umsonst. Auch die Stunde der Trauer sind echtes Leben. Denn der hinter allem steht, gibt allem Leben. So wird uns Christus am Kreuz zum Zeichen für diese Hoffnung. Nichts ist umsonst. Nicht das Kranksein, nicht die Trauer, nicht einmal das Sterben. Ich darf vertrauen, Gott, der Ewige, gibt allem einen tiefen Sinn. Ich mag diesen kennen oder nicht, er ist da. Denn der Ewige steht hinter allem.